Es war so nicht geplant, aber die Predigt passt irgendwie auch zum Tag der deutschen Einheit. Freiheit hinter Gittern. Einigkeit und Recht auf Freizeit, hat mir mal jemand gesagt. Ja, also so ist aber unsere Nationalhymne nicht gemeint. Viele singen das heute am Tag der deutschen Einheit, aber vielen ist da auch eigentlich nicht mehr in Erinnerung, was überhaupt die Grundlage für Einigkeit und Recht und Freiheit sein soll in unserem Land. Das lesen wir zum Beispiel in der Präambel von unserem Grundgesetz. Da heißt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. In diesem Bewusstsein ist unser Grundgesetz geschrieben worden. Ich halte das für außerordentlich wichtig und für sehr schade, dass das so selten zitiert wird. Und damals dachten die Väter des Grundgesetzes nicht unbedingt an irgendwelche Götter, sondern an den Gott der Bibel. Freiheit hinter Gittern. Es geht ja um Josef. Heute geht es weiter mit ihm. Und Josef war, ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Predigt, standhaft geblieben, bis zum letzten Mittel, was ihm noch geblieben war, nämlich die Flucht vor dieser Frau Potiphars. Josef wusste nämlich, dass es ein großes, furchtbares Unrecht gewesen wäre, wenn er mit ihr ins Bett gestiegen wäre. Es wäre ein Unrecht gewesen, ihrem Mann gegenüber, aber vor allem auch Gott gegenüber. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen konnte Josef damals widerstehen. So gut kannte Josef Gott ja längst, dass er wusste, was recht war, auch wenn es die 10 Gebote im strengen Sinne zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gab. Aber Gott hat uns Menschen auch ein Gewissen gegeben. Und auch da sind diese Gebote ein Stück weit schon vorverankert. Wie viel Leid und Elend wäre der Menschheit erspart geblieben, wenn allein nur wir Christen den Versuchungen zum Bösen so konsequent ausgewichen wären wie damals Josef. Aber trotzdem geht die Sache für ihn erstmal schief oder schief aus. So sieht es hier aus. Die Frau verleumdet ihn aufs Übelste und nachdem ihre Verführung ins Leere gelaufen war, spielt sie ihrem Mann das Opfer vor. Wir lesen aus 1. Mose 39, Verse 19 bis 23 nach der Basisbibel. Josefs Herr hörte sich den Bericht seiner Frau an. Moment, ich schalte es noch ein, damit wir es auch sehen. Jetzt haben wir es. Josefs Herr hörte sich den Bericht seiner Frau an. Als sie sagte, das hat mir dein Sklave angetan, packte ihn der Zorn. Er, also Potiphar, ließ Josef ergreifen und ins Gefängnis werfen, dorthin, wo die Gefangenen des Königs waren. Josef blieb im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef. Er verschaffte ihm das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisaufsehers. Der wiederum übertrug Josef die Aufsicht über sämtliche Gefangenen. Josef erledigte alles, was im Gefängnis zu tun war. Der Aufseher ließ Josef in allem freie Hand, weil der Herr mit ihm war. Was Josef auch tat, ließ der Herr ihm gelingen. Josef ist in eine Extremsituation geraten, die ihn die Freiheit kostet und die ihm gleichzeitig eine neue Freiheit bringen wird. Und wir sehen hier eine Extremsituation, mit 3 Phasen, so könnte man sagen. Eine erste Phase, Josef wird ungerecht behandelt. Eine zweite Phase, er ist eingesperrt ohne Aussicht auf Befreiung. Und die dritte Phase dann schließlich frei hinter Gittern. Die erste Phase, ungerecht behandelt. Josef ist zum zweiten Mal in seinem Leben und diesmal völlig zu Unrecht ganz unten gelandet. Und wenn unser Glaube geprüft wird, so wie bei Josef, dann ist das mit der härteste Punkt, den hatte ich in der letzten Predigt ganz am Schluss schon mal kurz angedacht. einer der härtesten Punkte in Glaubensprüfungen ist der, nicht zu verstehen, warum Gott nicht für Recht sorgt. Dieses Unrecht ertragen zu müssen, obwohl man das Richtige getan hat. Im Recht zu sein und dann für etwas bestraft zu werden, was man nicht getan hat, das ist eigentlich unerträglich. Kaum auszuhalten. Recht ohne Freiheit. Was Josef hier passiert, gibt uns übrigens auch vielleicht eine kleine Vorahnung davon, was Jesus am Kreuz aushalten musste, als er die Strafe getragen hat, die eigentlich uns ungerechte Menschen hätte treffen müssen. Und dass Jesus das freiwillig ertragen hat und selbst für unser Unrecht bezahlt hat, damit wir vor Gott gerecht sein können, das ist eigentlich das größte Einheitswunder überhaupt. Unrecht überhaupt lässt sich nur schwer ertragen. Es lässt sich eigentlich nur ertragen, wenn klar ist, dass Gott selbst einmal für Gerechtigkeit sorgen wird. Und das ist doch auch unser Leben betreffend. Nur dann lässt sich auch die Schuld ertragen, in die ich immer wieder falle, wenn ich weiß, dass Gott durch Jesus für Gerechtigkeit sorgen wird. Bei Josef war die Hoffnung auf Gott das Einzige, was ihn in dieser Situation noch gehalten hat. Obwohl Josef ja in diesem Fall völlig unschuldig war, wird er von seinem ägyptischen Herrn in den Knast geworfen, ohne jede Chance auf Klarstellung, ohne einen Verteidiger, der ihn da wieder raushaut. Versucht euch mal in seine Lage zu versetzen. Ich glaube, der Mann hat sich komplett verraten und verlassen gefühlt. Wieder mal. Es sah alles danach aus, als ob sich seine Loyalität seinem Arbeitgeber oder seinem Chef gegenüber und seine moralische Standhaftigkeit nicht ausgezahlt hat. Eben noch war er der geehrte Aufsteiger in Potiphars Haus. Er war sogar der Stellvertreter für diesen wichtigen Mann in Ägypten. Er war der Garant für seinen Erfolg. Und darin hatte ja sogar der Ägypter Gottes Segen erkannt. Und dann ist wegen dieser hinterlistigen Frau auf einmal alles aus. Sie schafft es mit ihrer bösartigen Verleumdung, das Vertrauensverhältnis, was zwischen Potiphar und Josef ja gewachsen war, auf einen Schlag kaputt zu machen. Ja, sie war mit Josef allein im Haus und ihr Mann war nicht da. Und als Potiphar dann die Anklage seiner Frau hört, dann muss er das auch bestätigen, er war nicht da. Und da konnte es doch gut sein, dass mit dem jungen Mann ein bisschen seine Triebe durchgegangen sind. Jedenfalls klingt das, was ihm seine scheinbar tief betroffene Frau da erzählt, glaubwürdig genug, um Josef für schuldig zu halten. Und sie hatte ja dazu auch noch das Beweisstück. Ja, sie hatte ja noch Josefs Kleid und wie sollte sie sonst an dieses Kleid gekommen sein, wenn es da nicht zu irgendeinem Übergriff gekommen wäre. Also entscheidet sich Potiphar, seiner Frau statt Josef zu vertrauen. Das Unrecht zerstört hier die Einheit und es führt dazu, dass Josef seine Freiheit verliert. Und mal ganz ehrlich, wer glaubt in so einer Situation nicht eher der Frau? Welcher Richter würde heute bei so einer Anschuldigung Josef einfach freisprechen? Und die Frau stichelt ja hier noch weiter. Ganz nebenbei erinnert sie ihren Mann daran, wer Josef ist. Er ist doch nur dein Sklave. Eigentlich ist das doch ein ganz kleiner Wicht. Und da muss doch eigentlich bei Potiphar was ausgelöst werden. Ja, wenn er das nochmal hier unter die Nase gerieben kriegt, versucht er Ehebruch durch seinen eigenen Sklaven. Das geht doch an die Ehre von Potiphar. Er kann sich doch von so einem seine Frau nicht ausspannen lassen. Ausgerechnet dieser Josef, den Potiphar so gefördert hat, dem er die bestmögliche Karriere in Ägypten ermöglicht hat, einem, dem er blind vertraut hat, der hintergeht ihn jetzt. Der hat sich an seine Frau rangemacht. Er ist außer sich vor Wut und die Wut übernimmt hier die Regie in seinem Denken und das ist eigentlich immer schlecht, weil die Wut bahnt der Ungerechtigkeit den Weg immer am schnellsten. Potiphar fragt nicht lange nach Zeugen Und wenn er es gemacht hätte, oder vielleicht hat er es sogar getan, dann waren das die anderen Angestellten im Haus, die waren ja vorher auch schon mit derselben Lügengeschichte von der Frau geimpft worden. Und sein Urteil steht innerhalb von Minuten fest, Josef ist schuldig. Und dann lässt er ihn ohne weiteres Verfahren kurzerhand ins Gefängnis werfen. Die Macht dazu hatte er, und auf einmal ist es nicht mehr der Kollege, der Freund, sozusagen der Kompagnon, sondern auf einmal ist er der mächtige Herr und Josef wieder der hilflose Sklave. Und seiner Frau zeigt Potiphar, wo der Hammer hängt. Nicht ahnend, wie sehr sie ihn hier in diesem Moment, in dieser Situation im Griff hat. Josef muss es furchtbar getroffen haben, dass Potiphar seiner hinterlistigen Frau mehr vertraut hat als ihm, dem loyalen Angestellten. Und das freundschaftliche Verhältnis ist in einem Moment zerstört, ganz bewusst durch diese Frau. Wegen ihr geht es von der Chefetage direkt in den Knast. Wie kann ein gerechter Gott sowas zulassen? Diese Frage taucht ja immer wieder auf und wir finden oft keine befriedigende Antwort. Auch hier sieht es zunächst so aus, als wäre es Gott egal, was mit Josef geschieht. Vielleicht hat sich das Josef in dem Moment auch gefragt. Sieht so meine Belohnung dafür aus, dass ich mich an Gottes gutes Recht gehalten habe? Vielleicht kennst du ja auch solche Situationen. Wenn du genau weißt, dass dir jemand Unrecht getan hat, aber dann glaubt es dir erstens niemand und zweitens interessiert es auch keinen. Vielleicht haben andere ein böses Gericht über dich verbreitet, haben dich verleumdet, es wird über dich getuschelt und es wird vermutet und du wirst zum Schuldigen erklärt, obwohl alles ganz anders war. Aber wenn das Misstrauen erstmal gesät ist, dann hast du keine Chance mehr, dich zu verteidigen. Und das Tragische ist, wenn du es tust, dann wird dir meistens noch unterstellt, ja, wenn du dich verteidigst, dann hast du es ja wohl auch nötig. Also musst du ja ganz sicher schuldig sein. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Vielleicht spielt sich das auch manchmal in der Familie ab. Und es ist unglaublich wichtig, dass dann die Wahrheit ans Licht kommt und das Unrecht aufgeklärt wird oder das Recht und Unrecht unterschieden wird. Es ist unglaublich wichtig, um der von Gott geliebten Gerechtigkeit willen, dass wir auch Gerüchten nicht vorschnell Glauben schenken. In diesem Fall sind Zweifel ausnahmsweise mal richtig gut. Also wenn wir zweifeln sollten, dann, wenn schlecht über andere geredet wird. Bilde dir da bloß nicht vorschnell ein Urteil aufgrund von Gerüchten, sondern suche das Gespräch mit dem Betreffenden. Sonst kann es sein, dass du wie Potiphar ein furchtbares, falsches Urteil fällst. Eins, das jemanden schwer verletzt und was dich selbst mit schwerer Schuld belastet. Unrecht macht die Seele krank, weil es eben nicht von selbst oder mit der Zeit vergeht. Ja, Unkraut vergeht nicht, sagt man gerne, aber Unrecht vergeht auch nicht einfach so. Ich muss die Tage an viele Kurden denken, an die Uiguren in China und die Afghanen. Wie viele müssen sich da gerade von denen verraten und verlassen vorkommen? Und wie viel neuen Hass wird das wieder erzeugen? Aber auch die vielen verfolgten Christen weltweit, die gerade unsäglich leiden unter furchtbarem Unrecht. Nur sie kennen ein Gegenmittel. Sie haben eine Hoffnung. Sie haben die Hoffnung auf Gott, den gerechten Richter, dem sich im letzten Gericht niemand wird entziehen können. Und dann wird Gottes Urteil gegenüber den Ungerechten gleichzeitig auch Gnade für die Entrechteten sein. Ich bin so froh, dass das Aufdecken der Wahrheit und die Gerechtigkeit so unbedingt zur Liebe Gottes gehört. Gottes Liebe schließt Gerechtigkeit immer mit ein. Er liebt die Menschen nicht einfach so und ist immer nur gut zu uns, und lässt alles laufen und übersieht dabei das Unrecht. Seine Zeit, das Unrecht zu richten, wird kommen. Mir ist da die Tage mal ein Vers aus dem Jesaja ins Auge gestochen, wo ich gedacht habe, das trifft es eigentlich sehr gut, weil Jesaja in einem einzigen Satz Gnade und Rache Gottes anspricht. Etwas, wo wir denken, das passt doch nicht zusammen. Die Härte Gottes und die Gnade Gottes. Aber doch, er, Gott, hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. So sagt es Jesaja in Jesaja 61, Vers 1 und 2. Schade, dass Josef diese Botschaft von Jesaja noch nicht kannte. Sie hätte ihn im Gefängnis ganz sicher getröstet. Die zweite Phase für Josef: es sieht nicht gut aus für ihn. Er ist eingesperrt ohne Aussicht auf Befreiung. Da sitzt er jetzt mal wieder wehr- und chancenlos fest, eingebuchtet mit anderen zusammen, die die königliche Gunst verloren haben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Gefängnis war. Also ich hoffe nicht berechtigterweise, ja, aber dann kennt das auf jeden Fall. Vielleicht war jemand mal zu Besuch im Gefängnis oder ihr habt nur mal eins gesehen. Welche Gefühle kommen da in euch auf, wenn ihr so ein Gefängnis seht? Als wir noch in Korntal gewohnt haben, da bin ich öfter mal an dem Hochsicherheitsknast von Stuttgart-Stammheim vorbeigelaufen. Und da wird einem ganz anders, wenn man sich vorstellt, man müsste nur eben mal ein paar wenige Meter weiter hinter dieser Mauer leben, hinter Stacheldraht, ohne Freiheit. Nicht mal mit der Freiheit für einen Spaziergang in Gottes schöner Natur. Für mich ist das eine sehr schreckliche Vorstellung, so eingesperrt zu sein. Wer im Gefängnis sitzt, der büßt unheimlich viele Freiheiten ein, die das Leben so lebenswert machen. Es fängt mit der Bewegungsfreiheit an, die Freiheit aber vor allem, sich auch jemanden ungestört mitteilen zu können. Oder die Freiheit für Begegnungen, Begegnungen, die man sich selbst wählt. Generell die Gestaltungsfreiheit für das eigene Leben, das ist einem alles im Gefängnis genommen. Ich habe seit vielen Jahren einen Briefwechsel mit einem Gefangenen, den ich schon über 20 Jahre her mal besucht habe im Gefängnis, und seitdem schreiben wir uns so ein bis zweimal, manchmal auch öfter im Jahr. Und da ist mir vor ein paar Jahren mal so richtig klar geworden, wie diese Gefangenschaft heute aussieht. In dem Briefwechsel ist mir klar geworden, welche Mitteilungs- und Informationsmöglichkeit ihm ohne Internet fehlt. Das hat er praktisch gar nicht kennengelernt. Während der schlimmen Zeit im Lockdown haben wir ja vielleicht mal so eine leise Ahnung davon bekommen, was es heißt, sich nicht mehr mit anderen treffen zu können, wo und wann man will. Aber dann haben wir eben Zoom genutzt. Nur im Knast, da bist du auch digital isoliert. Da ist nichts mit dem Internet unterwegs sein, da ist nichts mit Social Media, mit Teams und Zoom und Skype. Und deswegen ist auch das Gefängnis heute, auch unter besseren Bedingungen vielleicht als damals in Ägypten, dieses Abgeschnittensein von dem sozialen Leben, von den Menschen, die draußen sind, das ist eigentlich die schlimmste Strafe. Und dazu kam bei Josef ja noch ein anderer Punkt, die völlige Ungewissheit, wie die Sache ausgeht. Vielleicht wird er sogar mit dem Tod bestraft, das war ja durchaus denkbar. Übrigens, diese Ungewissheit, wie lange die Strafe dauert oder wie die Sache überhaupt ausgeht, das wurde ganz bewusst in den früheren Stasi-Gefängnissen als psychische Folter eingesetzt. Wenn dir niemand sagt, ob du da jemals wieder rauskommst, dann macht dich das fertig. Das ist das Zermürbendste im Gefängnis, wenn du nicht weißt, wie lange du da drin bleiben musst. Und ganz besonders dann, wenn man unschuldig und ohne Aussicht auf einen Verteidiger einsitzt wie Josef. Ich finde, da ist das Gefängnis auch ein sehr gutes Bild für den Zustand, in dem wir uns alle befinden als Menschen, wenn wir von Gott getrennt bleiben. Ohne Gott sind wir von der Freiheit abgeschnitten, die Gott uns zugedacht hat. Und da sitzen wir dann eingeschlossen von Schuld und Tod in der scheinbar so großen, weiten Welt und bilden uns dort nur ein bisschen die Freiheit ein. Äußerlich gesehen können wir sogar sehr frei sein, aber innerlich doch vom wahren Leben ausgeschlossen. Freiheit ist eben nicht, ohne das Bewusstsein der Verantwortung vor Gott zu haben. Um echte Freiheit zu kriegen, muss Jesus ins Gefängnis unserer eigenen Seele reinkommen. Und Josefs Ausweg, damals aus dem realen Gefängnis, begann auch in seinem Inneren, in seiner Seele. Und da folgt jetzt nach diesem ungerechten Urteil und der aussichtslosen Gefangenschaft für ihn die dritte Phase. Er bekommt eine Freiheit hinter Gittern geschenkt. In Vers 20 bis 21 heißt es kurz und knackig: Josef blieb im Gefängnis. Das heißt, das war nicht nur eine ganz kurze Geschichte, sondern der ist verurteilt worden und da blieb er jetzt. Er blieb im Gefängnis, aber der Herr war mit Josef. Gott, der Herr, war mit ihm. Das war Josefs Brücke in die Freiheit trotz Gittern. Wo der Herr ist, da ist Freiheit. Mit Gott stehst du automatisch immer auf der freien Seite. Wenn Gott mit dir ist, dann ändert sich die Perspektive auf die Mauer. Wir sehen das an Leuten wie Petrus, Paulus, Silas, Paul Schneider, Dietrich Bonhoeffer, ich weiß nicht, wer euch da sonst noch so einfällt. Viele gläubige Christen haben das bewiesen. Sogar Loblieder haben sie gesungen im Gefängnis. Gottes Geist hat ihnen dazu die Freiheit verschafft. Aber der Herr war mit Josef. Das Aber Gottes ist hier entscheidend in unserem Text. Das steht im Gegensatz zu den hinterlistigen Machenschaften einer bösen Frau und im Gegensatz zu Potiphars Fehlurteil. Für Josef hat sich die Nähe Gottes auf einmal ganz konkret gezeigt, dass sich die sonst im Knast üblichen Zustände auf eine ganz merkwürdige Weise positiv gewandelt haben. Es beginnt damit, dass Gott Josef das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisaufsehers verschaffte. Und Gott sprach dazu ganz offensichtlich das Herz dieses Ägypters an. Irgendwie muss es dem Gefängnisaufseher aufgefallen sein, er muss es Josef abgespürt haben, dass er anders drauf war als die üblichen Knastbrüder. Vielleicht war Josef weniger aggressiv, vielleicht war er weniger depressiv als bei den Gefangenen üblich. Übrigens, der Mann, mit dem ich mich austausche, ist zum Glauben gekommen, im Gefängnis. Und ich kann es jedes Mal nicht fassen, wenn der mir einen Brief schreibt, wie fröhlich diese Briefe sind. Ja, also ich würde sie am liebsten vorlesen, aber es ist einfach zu persönlich. Ja, aber das ist für mich ein direkter Beweis, was für eine Freiheit ihm Jesus geschenkt hat, trotz seiner schweren Schuld. Und er sieht es ein, dass er zu Recht im Knast sitzt, im Gegensatz zu Josef. Und trotzdem hat er diese Freiheit, weil er weiß, ihm hat Gott vergeben. Irgendwie muss es Josef geschafft haben, sich bei diesem Gefängnisaufseher beliebt zu machen. Ist jetzt ein bisschen spekulativ, was ich sage, weil im Text nichts Konkretes dazu steht, nur dass Gott Josef alles gelingen ließ. Aber warum konnte ihm selbst an diesem übelsten Ort oder einem der übelsten in Ägypten alles gelingen? Das lag wieder nur an Gott. Und dieser Gott wandelt sich nicht. Dieser Gott ist derselbe. Es ist der Gott im Alten Testament wie im Neuen Testament. Es ist der Gott, der mit seinem Geist in Menschen wirkt. Und so kamen wohl auch schon bei Josef in irgendeiner Form die Früchte des Geistes Gottes zum Vorschein. Und das muss diesen Gefängniswärter irgendwie bewegt haben. Wahrscheinlich hat Josef Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit ausgestrahlt. Oder etwas davon. Ja, wir können die Liste im Galaterbrief nachlesen. Übrigens sind das alles Eigenschaften, die im Gefängnis Seltenheitswert haben. Und gleichzeitig sind es Eigenschaften, die einen guten Leiter ausmachen. Und jedenfalls muss Josef den Gefängniswärter so überzeugt haben, auch mit seiner Art, diese Gefangenschaft auf sich zu nehmen und mit den anderen Gefangenen umzugehen, dass er in ihm Führungsqualitäten sah und ihn deswegen diese Aufgaben übergeben hat, die eigentlich ihm zugestanden hätten. Und daraus wird für Josef ein praktischer erster Schritt in die Freiheit. Weil es spielt sich hier was ganz Erstaunliches im Gefängnis ab. Wir lesen es hier, der Gefängnisaufseher übertrug Josef die Aufsicht über sämtliche Gefangenen, also ein Mitgefangener. Josef erledigte alles, was im Gefängnis zu tun war. Der Aufseher ließ Josef in allem freie Hand. Als Gefängnisinsasse bekommst du freie Hand. So sorgt Gott für ihn. Und er segnet die anderen Insassen auch durch ihn. Mitten im Gefängnis gab auf einmal durch Josef für alle spürbar Gott selbst den Ton an. Weil, so steht es hier nochmal, wird es wiederholt, weil der Herr mit Josef war. Und so konnte der Gefängniswärter einfach nur feststellen, weil Gott offensichtlich mit diesem Mann ist, lässt er es ihm gelingen. Weil Gott mit diesem Josef ist, ist er der Richtige im Gefängnis als Aufseher für die anderen. Man kann es auch so sehen, mit Josef zog etwas von Gottes Gerechtigkeit im Knast ein. Gott hatte den eingesperrten Josef dorthin gebracht, um seinen Willen zu tun, und er ließ es ihm gelingen. Josef ist in dieses ägyptische Gefängnis gebracht worden, um dort Gerechtigkeit am Ort der Ungerechtigkeit zu zeigen. Und auch zu zeigen, welche Kraft Gott hat, welche Kraft zur Befreiung er hat. Und sollte er, wenn er das konnte bei Josef, nicht auch hinter die letzten Mauern meiner eigenen Seele kommen? Sollte er nicht gerade dort in meinem Innern noch mehr Macht als bei Josef zeigen und Vergebung, Gerechtigkeit und Freiheit bringen? Lass ihm dazu freie Hand. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir unterschätzen das manchmal sehr, welche gewaltige Freiheit du uns verschaffst, indem du uns von unserer Schuld befreist. Danke, Herr, dass es kein Gefängnis auf dieser Welt gibt, in das du nicht hineinkommen könntest. Und so bitten wir dich auch besonders für die real Gefangenen, auch für die vielen Christen, die zurzeit in Gefängnissen sitzen oder im Hausarrest. Herr, zeige ihnen ganz neu deine Macht und die Möglichkeit, dass du sie auch hinter Gittern befreien kannst und befreit hast. Gib du ihnen die Kraft, auch dort an diesen schlimmen Orten etwas von deinem Wesen wiederzuspiegeln, dass es auch andere überzeugt. Und gib du uns das umso mehr, die wir in Freiheit leben dürfen. Amen.